Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Vielen Dank an dieser Stelle auch an FCI für die Unterstützung in diesem Monat. Es geht um Orbiter und Tränenwege und in dieser Folge noch ein letztes Mal um Orbiter, gemeinsam mit Herrn Professor Heindl. Hallo!
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Frau Licht, und natürlich an die Zuhörer.
Genau, wir haben in den letzten Folgen ein bisschen über die, also den Weg zur Enukleation, Evisceration oder Exteratio orbitär gesprochen und dann über die Prothetik. Und heute geht es ein bisschen um die Spätfolgen oder Spätentwicklungen, nämlich um die Narbenbildung und was man da machen kann. Denn damit so eine Prothetik da reinpasst, sollten ja nicht irgendwie zu große Narben an der ganzen Orbiterhöhle ziehen. Und wir schauen uns dazu eine Studie von Young und Kollegen an. Und die haben untersucht, wie das Ganze mit Mucosa aus der Mundschleimhaut funktioniert. Das klingt echt verrückt. Aber was hat man denn davor gemacht? Also was hatte man denn bisher für Möglichkeiten und wann kann man so eine Narbenbildung denn überhaupt erwarten, Herr Professor Heindl?
Sie haben ganz erfolgreich vermieden das Wort Komplikation. Sie haben Spätfolgen genannt, aber das ist wirklich eine der schlimmsten und schwerwiegendsten Komplikationen nach so einer Enukleation oder Evisceration, dass es eben zur Vernarbung in der Augenhöhle kommt und der Socket sich zusammenzieht und damit zu einer Prothesenunfähigkeit kommt, dass die Patienten eben aufgrund dieses vernarbten Sockets gar keine Prothese mehr tragen können. Diese Narben führen dazu, dass der untere Fornix, also das untere, die Bindehautumschlagsfalte des Unterlides eben immer mehr verkürzt und verwächst und die Augenprothese, die wird hauptsächlich durch das Unterlid gehalten. Man kann sich ja vorstellen, das Oberlid hängt so 30% über der Prothese, dass das dadurch gehalten wird. Nein, die Augenprothese wird insbesondere durch das Unterlid gehalten. Und da ist diese untere Umschlagsfalte ganz entscheidend. Und bei dieser, bei diesem Contracted Socket Syndrom führt es eben dazu zu Vernarbungen und eben, dass der Fornix aufgehoben wird.
Was führt denn zu so einer Fornix-Verkürzung?
Subklinische Entzündungen und die dann zu Vernarbungen führen. Also im Prinzip der Wundheilungsprozess. Wenn Sie sich in der Hand eine Wunde zuschneiden, wissen Sie ja selbst, wird als erstes außen herum wird's rötlich, ne? Und beginnt mit einer Inflammation. Und dann, ohne Inflammation gibt's keine Wundheilung. Und dann kommt eben diese überschießende Wundheilung, was eben in der Orbiterchirurgie eben dieser Contracted Socket ist. Das ist Narbenstränge, die Bindehaut zusammenzieht und dadurch den Bindehaut untere Fornix-Falte eben völlig vernarbt und verstrichen ist.
Das heißt, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten, eben diese Reibung, dieser Ausfluss, wenn wir Patienten vor uns sitzen haben in der Sprechstunde, die das viel berichten, da müssen wir denken, aha, okay, wir müssen da jetzt schon was gegen tun, sonst haben die uns am Ende irgendwie eine Fornix-Verkürzung. In welchem zeitlichen Rahmen kann sowas denn auftreten? Also wie viele Jahre nach der Enukleation ungefähr?
Ja, es ist ein chronischer Prozess. Also es ist eine Entzündung, die eben fortwährend ist, führt dann zu einer Wundheilung und zu einer Vernarbung. Und das ist ein Prozess, der sicherlich über Jahre geht. Ja? Und diese Stränge können so stark sein, dass diese Prothese, dieses Orbiter-Implantat, was wir in der ersten Folge besprochen haben, dieses Hydroxylapatitplombe, dass das eben auch verschoben wird. Das wird krass. Durch diese ganzen Stränge wird das nach vorne gezogen, sodass dann letztlich die Umschlagsfalte eben aufgehoben ist.
Ich wünschte, man hätte jetzt im Podcast Ihre Handbewegung transportieren können, die das so schön erklärt haben. Aber ich denke, es war jetzt auch so drin. Okay, also das ist ein bekanntes Problem. Wie ist man damit bisher umgegangen und was ist jetzt der Unterschied zu dem Verfahren, was hier jetzt von den Kollegen vorgeschlagen wird?
Ja, also es ist eine sehr renommierte Klinik in Shanghai, eine sehr, sehr renommierte Klinik für Okuloplastik. Und deswegen haben sie diese Studie auch sehr, sehr schön ausgesucht. Was wir in Köln machen, ist bei diesem Contracted Socket Syndrom, dass wir die Narben eben entfernen, exzidieren, also wegschneiden und dann ein großes Mundschleimhauttransplantat darauf nähen. Das heißt, die Mundschleimhaut über den gesamten Socket, über die gesamten Fornix in die Lider eben einnäht. Und das ist unserer Ansicht nach sehr, sehr wichtig, dass man ein großes Transplantat wählt, zum Beispiel aus der Mundschleimhaut, kann man aber auch Nasenschleimhaut verwenden, wo sozusagen das Ganze auch ausgekleidet ist und dann eben auch ein bisschen schrumpfen kann. Dann ist ein entscheidender Schnitt, dass man einen Conformer einsetzt, also ein Platzhalter. Ne? Mhm. Ähnlich wie eine Illig-Schale, das kann man jetzt moderner machen, kann man auch individuell anpassen, so einen Conformer, auch aus Glas, um möglichst so einen Spreizeffekt zu erhalten, dass der Fornix eben vertieft ist. Mhm. Und das Neue an dieser Studie ist, dass sie nicht wie wir die Mundschleimhaut auf den Socket aufgenäht haben, sondern diesen Conformer mit Mucosa ummantelt haben und das eben in den Socket eben eingesetzt haben und die Wundheilung oder genau die Proliferation eben abgewartet haben.
Und wie sah das bei den 32 Patienten, die sich ja angeguckt haben, aus und über welchen Zeitraum haben die das beobachtet?
Die Kolleginnen und Kollegen aus China haben diese Methode eben dieses Conformers mit oraler mit Mundschleimhaut eben als ein sehr sicheres und effektives Tool gesehen. Sie konnten ein deutlich contracted Sockets mit einem guten kosmetischen Outcome versorgen, erzielen.
Aber das machen schon die Augenärzte und nicht die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen? Oder ist das so eine Kombi-OP, wo sich beide guten Tag sagen?
Das ist hausspezifisch, würde ich beantworten. Ein guter ophthalmoplastischer Chirurg, und jetzt widerspreche ich Ihnen, Augenarzt, nicht jeder Augenarzt kann sozusagen Mundschleimhaut und Nasenschleimhaut entnehmen, aber ein guter ophthalmoplastischer Chirurg ist das sehr, sehr fit und kann da auch Mundschleimhaut gewinnen und braucht da keinen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen dazu.
Und man entnimmt die Mundschleimhaut so von der Rückseite der Unterlippe, wenn ich das hier richtig gesehen habe.
Es gibt verschiedene Methoden, wo man die Schleimhaut gewinnt. Man kann so eine Lippenplastik machen, dann gibt man so eine, ähnlich wie so eine Kalationklemme, nur größer, setzt man dann in die Lippe ein und Lippe und dreht dann das nach außen und entnimmt dann die oberflächliche Mundschleimhaut. Man kann es aber auch von der Backelmucosa nehmen, also von der Backe, muss nur auf den auf die Anatomie ein bisschen achten. Ansonsten ist das beides sehr gut abzubilden und beides sehr gut anwendbar.
Und welchen Patienten würden Sie jetzt so eine Operation empfehlen? Also jetzt nicht nur dieses neuere OP-Verfahren, was ja scheinbar besser ist als das alte, wenn Sie sich
jetzt... Das würde ich nicht sagen. Widerspruch, Widerspruch.
Oh, dann habe ich Sie falsch verstanden.
Widerspruch,
oh nein.
Widerspruch, Widerspruch.
Legen Sie los, bitte, warum?
Die hatten ja eine sehr renommierte Klinik, die hatten nur... Sie haben keine Vergleichsstudie durchgeführt, sondern nur 32 Patienten mit einem vernarbten Socket mit diesem Conformer und der Mucosa-Ummantelung behandelt und diese Ergebnisse dargestellt. Ich bin überzeugt, dass das Verfahren, was wir jetzt in Köln anwenden, dass man die Mundschleimhaut auf den Socket näht und sozusagen versorgt und dann eben mit einem Conformer, der eben aber nicht mit Mundschleimhaut noch ummantelt ist, ja, dann eben versorgt, mindestens gleichwertig, wenn nicht überlegen ist. Aber es gibt dazu keine Studien.
Ne? Ja, also, man sagen, es klingt so ein bisschen so, als ob wir da bald eine machen würden.
Ja, ich fühle mich herausgefordert.
Gut, okay, also das heißt, das bleibt noch abzuwarten, aber welchen Patienten würden Sie so eine Operation empfehlen? So als Take-Home-Message.
Ja, Patientinnen und Patienten, die eben eine vernarbte Socket haben, wo es eben immer schwieriger wird, eine Augenprothese anzupassen, wo eben dieser untere Fornix eben vernarbt, verstrichen ist und es die Augenprothesen dazu neigen, herauszufallen. Mhm. Ja, bei diesen Patienten sollte man auf jeden Fall eben eine Narbenexzision und Versorgung mit Mundschleimhaut verwenden. Andere Materialien, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, sind beispielsweise auch Amniummembran. Ne? Ah. Sie könnten diesen Conformer, ähnlich wie die Kollegen aus Shanghai gemacht haben, mit Amniummembran ummanteln und dann auch einsetzen. Ja, okay. Wäre auch eine Technik, die einen ähnlichen Pathomechanismus verfolgt wie jetzt die Kollegen in Shanghai.
Mensch, dann haben Sie ja schon drei Arme für Ihre nächste Studie zusammen. Okay, vielen, vielen Dank, Herr Professor Heindl. Dann wissen wir darüber jetzt auch mehr. Ich freue mich, dass wir nächste Woche nochmal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Dann sprechen wir über Lacrimjets zur Tränenwegsintubation. Und ja, bedanke mich sehr durchs Durchführen, durch das Thema Enukleation und alles, was danach kommt. Vielen herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank Ihnen und allen Zuhörern.
Genau, auch von meiner Seite aus nochmal danke fürs Zuhören. Danke auch nochmal an FCI. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder Lust haben einzuschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.